Das wäre das AIP. Und mal schauen, wie das unser Herz bewegt. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter groß was zu sagen. Ich muss sagen, ich habe mich ehrlich selber auch noch gar nicht mit beschäftigt. Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass es jetzt nicht so die Top-Priorität hatte in den letzten Tagen und Wochen. Insofern bin ich jetzt selber mal ein Stück gespannt, ob es da Diskussionen und wo es welche gibt. Also bitte, Jan, gern zurück an dich.
Gut, dann starten wir also mit Top 3, die Annual Improvements Vorschläge. Also ganz kurze Vorrede. Es gab nach längerer Pause jetzt mal wieder eine Sammlung von Änderungsvorschlägen, jetzt schon mittlerweile die 11. Runde. Und wie in bei allen bisherigen Annual Improvements Zyklen sind auch diese Änderungsvorschläge hier aus ISB-Sicht alles nur geringfügige, nämlich redaktionelle Änderungen. Der Entwurf wurde vor mittlerweile 5 Wochen schon publiziert, Kommentierungsfrist offiziell bis Anfang Dezember. Und insgesamt gibt es 6 Standards, die von den Änderungen betroffen, nee, 5 Standards, aber sind dann praktisch 7 Vorschläge. Einmal IFRS 1, Erstanwendung, dann IFRS 7 und IFRS 9, also Detailfragen zur Finanzinstrumentebilanzierung, insbesondere auch zu Angaben. IFRS 10 ist dabei, da geht es um eine konkrete Frage zur Auslegung des Beherrschungskriteriums und schließlich noch so ein Detail zur Kapitalverlustrechnung, also ISC. So, und die einfache Frage, die der ISB jeweils stellt, ist, ob man mit den Änderungsvorschlägen einverstanden sind oder ob es irgendwie Einwände gibt. So viel vorweg als kleiner Rahmen. Ich würde dann jetzt die einzelnen Vorschläge ansprechen und wohlgemerkt, es sind in der Tat ausschließlich redaktionelle Anpassungen und möglicherweise gilt, dass auch hier so gut wie nichts Brisantes drinsteckt. So, wie ich beginne mit dem Änderungsvorschlag, der IFRS 1 betrifft. IFRS 1, der Standard für die Erstanwendung der IFRS. Und hier bezieht sich der Änderungsvorschlag auf Regelungen, die einen Zusammenhang zu IFRS 9 darstellen und dort konkret die Anwendung der Hedge-Accounting-Vorschriften. Und da ist Folgendes erkannt worden, und zwar scheint es eine Unschärfe zu geben zwischen einer Textziffer, nämlich B6 in IFRS 1, und einer Textziffer in IFRS 9, die sich aufs Hedge Accounting bezieht. Und zwar ist nämlich in IFRS 1 der Begriff Conditions, also Bedingungen in Bezug auf Hedge Accounting verwendet worden, und in IFRS 9 wird stattdessen der Begriff Qualifying Criteria verwendet. Im früheren IAS 39 wird hingegen auch von Conditions gesprochen. Und deswegen ist die Inkonsistenz erst mit der Einführung von IFRS 9 praktisch aufgekommen. Da gibt es einen Querverweis und der bezieht sich genau auf diese Textziffer. Und deswegen war die Frage, ob diese Begrifflichkeiten irgendwie irritieren oder nicht. Und der ISB schlägt jetzt einfach vor, dass man in IFRS 1 den Wortlaut von Conditions in Qualifying Criteria ändert. Also einfach den Begriff aus IFRS 9 in IFRS 1 übernimmt. Klitzekleine Änderung. Zu der eventuellen Frage, ob dann nicht eine Inkonsistenz zu dem früheren Begriff in IAS 39 entsteht, muss man sagen, also IAS 39 ist an sich ja außer Kraft getreten, außer diese Hedge-Accounting-Vorschriften. Zudem besteht ja ein Wahlrecht. Aber das Wahlrecht wiederum besteht nicht für IFRS 1, also für Erstanwender. Deswegen ist, wenn jemand IFRS 1 anwendet, IAS 39 sowieso nicht mehr relevant. Insofern muss man sagen, also diese Inkonsistenz, wenn sie überhaupt jemanden stört, wäre dann auch nicht gegeben. So, also kurz und bündig eine Wortlautänderung in Textziffer B6 von IFRS 1, das ist der Vorschlag. Und deswegen jetzt einfach die Frage in die Runde, ob irgendjemand mit dieser Änderung Bauchschmerzen hätte oder da anderweitige Gedanken hat.
Sieht nicht so aus.
Nö, okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Wir kommen zu verschiedenen Änderungen, die jetzt zunächst mal IFRS 7 betreffen, also Angaben zu Finanzinstrumenten. Und zwar erste Fragestellung. Es geht um Gewinn und Verlust bei Ausbuchung. Und hier gibt es eine Überschneidung zwischen Textziffern in IFRS 13, Fair Value Ermittlung, und IFRS 7, also Angaben zum Thema Fair Value. Und Hintergrund ist, dass als IFRS 13 im Jahr 2011 erstmals veröffentlicht wurde, wurden in IFRS 7 einige Textziffern gestrichen. Allerdings nicht ersatzlos, sondern es sind in IFRS 13 dieser Regelungen, die ja die Fair Value Bewertung betreffen, übernommen worden und deswegen aus IFRS 7 verschwunden. Und damals hatte man versäumt, einen Querverweis, der innerhalb von IFS 7 besteht und auf eine Textziffer in IFS 7, die gelöscht wurde, hat man nicht angepasst. Und das soll jetzt einfach nachgeholt werden. Das heißt, der Querverweis von IFS 7 B38 auf die gestrichenen Textziffern soll jetzt angepasst werden, indem der Querverweis dann einfach auf die Ersatztextziffern, die in IFS 13 stehen, lautet. Ja, also auch hier die Frage, ob irgendjemand von Ihnen da eine Schwierigkeit erkennt, irgendetwas, was man dazu anmerken müsste. Okay, auch hier vernehme ich keine Anmerkung. Ich sehe vereinzelt auch Kopfschütteln. Also dann scheint mir, dass auch der Änderungsvorschlag unkritisch ist. Okay, ich mache weiter. Wir bleiben bei IFRS 7 und jetzt gibt es zwei Unklarheiten, die die Anwendungshinweise, die Implementation Guidance von IFRS 7 betreffen. Ich habe die hier in der Unterlage mal unter 4.3 zusammengefasst und da als Unklarheit A und B formuliert. Zunächst nochmal die Überschneidung oder besser gesagt das Zusammenspiel zwischen IFRS 13 und IFRS 7. Und zwar ist durch die Einführung von IFRS 13 eine Textziffer von IFRS 7 angepasst worden. Also nur der Wortlaut, Inhalt der Regelung an sich aber unverändert. Und zwar geht es nämlich um Angaben zur Abweichung oder zur möglichen Abweichung zwischen Fair Value und Transaktionspreis eines Finanzinstruments. Und auch hier ist so, dass die Anpassung der Texte von IFRS 7 erfolgt ist, aber in den Implementation Guidance gibt es ein Beispiel, was sich auf diese Textziffer 28 auf IFRS 7 bezieht, die die Textziffer 28 veranschaulicht. Und in dieser Implementation Guidance hat man die, ja, ich sage mal, Anpassung vergessen. Eine Unklarheit. Dazu wird vorgeschlagen, dass man schlicht in der IG 14, also diesen Wortlaut, so ändert, dass es wieder mit der angepassten Textziffer 28 zusammenpasst. So, dann gibt es eine zweite Unklarheit, und zwar gibt es in den Anwendungsbeispielen IG 20 B und C Ausführungen, die bestimmte Angabepflichten in den Texten von 35 H bis M näher erläutern. Und zwar geht es um Angabepflichten in Bezug auf Kreditrisiken. Und da ist es jetzt sehr, sehr spezifisch, und zwar ist nämlich das Beispiel IG 20 B, was Angabepflichten aus Textziffer 35 fortfolgende illustriert, nämlich indem dort das Anwendungsbeispiel ausgeführt wird, aber es wird ausdrücklich gesagt, dass das Anwendungsbeispiel nicht alle Anwendungsfälle betrifft. Und zwar sogenannte POCI Assets sind von diesem Anwendungsbeispiel nicht abgedeckt. Was dazu führt, dass diese Illustrierung der Angabepflichten nicht vollständig, sondern nur ausgewählte Beispiele wieder. So, und dann gibt es eine zweite, dass in der nachfolgenden Textziffer IG 20c wird eine andere Angabepflicht aus IFRS 7 wiedergegeben. Und jetzt ist bei einigen die Irritation aufgekommen, dass man jetzt meinen könnte, dass auch diese zweite Illustration oder dieses zweite Beispiel auch nur ausgewählte Anwendungsfälle betrifft. Also mit anderen Worten, die Frage, ob die Illustration nur ausgewählte Anhangangaben oder die Anhangangaben, auf die sie sich beziehen, vollständig illustrieren. Und daraufhin hat der ISB beschlossen, dann machen wir Folgendes. Wir werden einfach in der Textziffer 20b die Formulierung umstellen und wir wollen eine zusätzliche Textziffer in IFRS 7 in den Implementation Guidance einführen, die allgemein ausdrückt, dass die Beispiele nicht sämtliche Angabepflichten oder Anforderungen aus IFRS 7, sondern nur ausgewählte wiedergeben. Also sehr, sehr spitzfindig, aber immerhin ist die Irritation ist offensichtlich aufgekommen. Der ISB will dem entgegnen. So, auch hier wage ich zumindest mal die Frage, ob irgendjemand in der Runde mit diesen Vorschlägen jetzt nicht einverstanden wäre oder da irgendwelche Probleme erkennt.
Nein, finde ich sehr sinnvoll sogar.
Sonst keine weiteren Gedanken? Gut. Also nichts weiter zu vernehmen. Dann würde ich ebenfalls einen Schritt weitergehen und zur nächsten Änderung kommen. Jetzt sind wir bei den Änderungsvorschlägen, die IFRS 9 betreffen. Und da haben wir zwei. Und die erste betrifft den konkreten Sachverhalt der Ausführungsvorschriften, und zwar bezogen auf Leasingverbindlichkeit. Also zunächst mal ist einführend zu sagen, dass Leasingverbindlichkeiten sind grundsätzlich vom IFRS 9 Anwendungsbereich ausgenommen. Allerdings gelten die Ausführungsvorschriften des IFRS 9 auch für Leasingverbindlichkeiten. Und die Ausführungsvorschriften, oder besser gesagt, der Einbezug der Leasingverbindlichkeiten in den Anwendungsbereich ist so formuliert, dass die Ausführungsvorschriften von IFRS 9 genannt werden, allerdings nur die Textziffer 331, was konkret heißt, eine Ausführung erfolgt, wenn die Verpflichtung der Verbindlichkeit erloschen ist. Aber die folgenden Textziffern, insbesondere die in 333, wird nicht erwähnt. Also der Verweis existiert nicht. Und jetzt stellte sich die Frage, ob dann die Ausführungsvorschriften, für die ja so ein Anwendungskanon besteht, also von 331 bis zur Textziffer 333, dann im Fall der Leasingverbindlichkeit nicht gelten, weil eben der Querverweis nur die Textziffer 331 nennt und nicht 333. Und dadurch stellt sich dann der konkrete Fall, wie etwaige Differenzen bei der Ausführung einer Leasingverbindlichkeit zu erfassen sind. Also ob sie P&L wirksam sind oder nicht. Gut, und da hat der ISB ganz klar gesagt, nee, nee, was schon immer gewollt ist, dass natürlich sämtliche Ausführungsvorschriften und nicht nur die in 331 anzuwenden ist. Und deswegen wird einfach der Verweis so ausgeweitet, dass diese fragliche Textziffer 333 auch genannt wird. Sodass also die Unklarheit endgültig beseitigt wird. Ja, also auch hier ganz offensichtlich wirklich nur eine kurze redaktionelle Änderung. Aber natürlich will ich auch hören, ob jemand hier irgendwie eine Schwierigkeit erkannt hat oder anderweitig Anmerkungen hat. Ich sehe explizit Kopfschütteln. Das bedeutet keinerlei Schwierigkeiten, keinerlei Anmerkungen. Gut. Ich komme zum nächsten Vorschlag. Es geht nochmal um IFRS 9 und hier, ja, gewissermaßen Zusammenspiel mit IFRS 15. Und zwar geht es nämlich um den Begriff Transaktionspreis. Und der Begriff Transaktionspreis betrifft natürlich beide Standards. Aber das Problem besteht innerhalb von IFRS 9. Und zwar wird der Begriff Transaktionspreis in IFRS 9 mehrfach verwendet. Und zwar einmal im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Und da wird ausdrücklich auf IFRS 15 verwiesen. Das ist IFRS 9 Textziffer 513. So, und dann gibt es in einem anderen Zusammenhang, nämlich mit der Fair-Value-Ermittlung, kommt der Begriff wiederum vor und da gibt es aber keinen Verweis auf IFRS 15. Sondern könnte man konkret sagen, dass also der Transaktionspreis, so wie er von IFRS 9 verstanden wird, im Fall der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ein unternehmensspezifischer Betrag oder Wert ist. Und im Zusammenhang mit der Fair-Value-Ermittlung wäre es ein marktbezogener Wert. Also das ist erstmal so, dass, weil man so will, unterschiedliche Verständnis des Begriffs Transaktionspreis innerhalb von IFRS 9. So, und dieses unterschiedliche Verständnis scheint jetzt zu verwirren. Und deswegen war die Frage, ob der Verweis auf IFRS 15 richtig oder überhaupt sinnvoll ist oder nicht eher unnötig und ob man auf ihn verzichten könnte. So, und jetzt hat man sich den Verweis auf IFRS 15 nochmal genauer angeguckt. Da steht nämlich, dass Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung bei der Erstmahnung bewertet mit dem Transaktionspreis, wie in IFRS 15 definiert, zu bewerten sind. So, und wenn man dann in IFRS 15 guckt, dann ist Transaktionspreis eine Abweichung von dem Betrag, den man als Revenue, als Erlös erfasst. Das ist nämlich so, dass in dem Beispiel, was hier zugrunde gelegt wird, um die Verwirrung, also die potenzielle Verwirrung zu untermauern, gibt es ein Beispiel, in dem Erlöse erfasst werden aus einer Transaktion, bei denen ein Mengenrabatt gewährt wird. Und wenn das der Fall ist, dann führt das dazu, dass die Erlöserfassung den Mengenrabatt einbezieht, in der Höhe, wie er erwartet wird. Also da werden erwartete Rabatte müssen bei der Erlöserfassung berücksichtigt werden. Während die Vertragsverbindlichkeit nach IFRS 15 ohne diesen Rabatt bewertet wird. So, das jetzt mal der kleine Exkurs in IFRS 15. Und das wiederum würde dann die Frage aufwerfen, wenn man nach IFRS 9 eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung bewertet, ob dann der Betrag der Verbindlichkeit dieser Vertragsverbindlichkeit nach EFS 15 entspricht und so einen Rabatt also auslässt, oder ob hier der Transaktionspreis, wie er als Erlös erfasst würde, nämlich inklusive eines Mengenrabatts zugrunde zu legen wäre. Also aus IFRS 15 ergeben sich theoretisch zwei verschiedene Beträge. So, und der ISB macht jetzt folgenden Vorschlag. Und zwar ist er der Meinung, dass man den Begriff Transaktionspreis inklusive Verweis auf IFRS 15 ersetzt oder korrigiert, sodass man am Ende nicht sagt, der Transaktionspreis, wie definiert in IFRS 15, sondern der Betrag, der ermittelt wird unter Anwendung von IFRS 15. Und das hieße für die Verbindlichkeit nämlich konkret, dass man nicht den Transaktionspreis, der als Erlös erfasst wird, sondern den Betrag, der nach IFRS 15 für die Vertragsverbindlichkeit zu ermitteln wäre, als Wert einer Verbindlichkeit heranzieht. So, also die konkrete Änderung in IFRS 9 wäre, dass man innerhalb der Begriffsdefinition den Begriff Transaktionspreis streicht und bei der einen Textziffer, nämlich in Textziffer 513, wird der Begriff Transaktionspreis ersetzt durch, also Betrag, Amount determined by applying IFRS 15. Gut, soweit meine Erläuterung, was der ISB hier als Problem beschreibt, beziehungsweise welchen Vorschlag er macht. Gibt es Ihrerseits dazu Gedanken, Meinungen, Vorbehalte? Gut, ich vernehme nichts. Darf ich daraus schließen, dass wir uns zumindest implizit, wenn nicht sogar explizit einverstanden erklären sollten mit dem Vorschlag? Also das heißt konkret, dass die Verbindlichkeit, wenn sie dann gemäß 5.1, Textziffer 5.1.3 bewertet wird, in dem Fall mit dem Verkaufspreis ohne Rabatt zu bewerten wäre, während die alte Formulierung ja die offen lässt, welcher der beiden Beträge der Wert der Verbindlichkeit wäre. Ja, dann nehme ich das mal als Bestätigung, dass auch hierzu keine Einwände, keine Bauchschmerzen bestehen. Und dann kommen wir zum nächsten Änderungsvorschlag. Wir wechseln jetzt auch das Thema, und zwar geht es nämlich um IFRS 10. In IFRS 10 sind zwei Textziffern, B73 und B74, und zwischen den beiden könnte ein Widerspruch bestehen. So, und zwar ist Folgendes dort formuliert, nämlich es geht um die Anwendung des Beherrschungskriteriums, also die Beurteilung, ob Kontrolle beziehungsweise also Kontrolle vorliegt, und zwar, wenn ein Dritter im Spiel ist. In Textziffer 73, B73 steht nämlich, dass ein Investor bei der Beurteilung von Kontrolle Ermessen ausüben muss, wenn ein Dritter in seinem Auftrag handelt. Also parties are acting on the investor's behalf. Also ein Dritter handelt im Auftrag des Investors. Und die Frage ist hier, besteht die Eigenschaft eines de facto Agenten für diesen Dritten? Und in B73 steht, dass dabei Ermessensspielraum ausgeübt werden kann. So, und jetzt gibt es die folgende Textziffer B74, die stellt klar, dass nämlich ein Dritter ein de facto Agent ist, wenn, und jetzt werden zwei Fälle unterschieden, der Investor selber diese Dritten zum Handeln in seinem Namen anweisen kann, oder wenn andere, die nämlich die Aktivitäten des Investors bestimmen, also nicht der Investor selber, sondern andere, diese Dritten anweisen können. Und der Widerspruch besteht darin, dass in Textziffer 74, die diese zwei Fälle unterscheidet, nicht von Ermessensspielraum die Rede ist, sodass man daraus folgern könnte, dass dann zwingend die Eigenschaft des de facto Agenten erfüllt ist. Also dass diese Dritten zwangsläufig de facto Agenten sind. Und da wird ein Widerspruch gesehen. Und jetzt hat der ISB sich überlegt, dass Folgendes gemacht werden könnte, um den Widerspruch aufzulösen. Und zwar, Textziffer B73 bleibt bestehen. Also einfach der Hinweis bei Beurteilung von Kontrolle, ob ein Dritter ein de facto Agent ist, ist Ermessensspielraum möglich. Und in Textziffer B74 wird jetzt differenziert. Und zwar diese zwei Unterfälle, die ich gerade genannt habe, die im bisherigen Satz 2 enthalten sind. Nämlich einerseits ist, dass der Investor selber diese Dritten anweisen kann, in seinem Namen zu handeln, oder ob es andere sind, die die Investition die Aktivität des Investors bestimmen oder mitbestimmen, ob diese den Dritten anweisen. Und im ersten Fall, wenn es der Investor selber ist, dann sind die Dritten zwangsläufig de facto Agenten. Aber falls andere die Aktivitäten des Investors bestimmen, dann können diese Dritten de facto Agenten sein. Und dadurch wird in Textziffer B74 nach Auffassung des ISB dann deutlich, wo der Ermessensspielraum besteht. Also das immer dann, wenn der Investor selber Anweisungen gibt, diese Eigenschaft de facto Agent zwangsläufig erfüllt ist und in anderen Fällen Spielraum, also Ermessensspielraum besteht. Soweit der Vorschlag. Gut, dann würde ich auch hier gerne hören, ob jemand unter Ihnen den Vorschlag mit dem Vorschlag nicht einverstanden ist, ob da irgendwelche Schwierigkeiten entstehen können oder ob die vermeintliche Klarstellung überhaupt nicht gelingen würde. Das sieht auch hier recht eindeutig aus. Keine Anmerkungen, keine Vorbehalte aus der Runde. Ja, wenn das so ist, würde ich auch diesen Punkt abhaken und dann zum nächsten, zugleich zum letzten Änderungsvorschlag kommen. So, der letzte Vorschlag betrifft IS7, also die Kapitalflussrechnung. Und hier geht es um den Begriff der Anschaffungskostenmethode, also Cost Method. So, und hier gibt es auch wieder ein redaktionelles Versehen, und zwar also in einer Textziffer, nämlich Textziffer 37, wird was dazu gesagt, welche Zahlungsströme im Fall eines Investments in ein assoziiertes Unternehmen, Joint Venture oder Tochterunternehmen darzustellen sind. Und in dieser Textziffer wird auf den Begriff Cost Method verwiesen, beziehungsweise der Begriff ist enthalten. Allerdings ist der Begriff schon im Jahr 2008 durch irgendwelche Amendments damals entfernt worden. Also der Begriff Cost Method existiert gar nicht mehr, wird auch nicht definiert. Und der Verweis in IS 737 wurde versehentlich nicht entfernt, sodass er praktisch ins Leere geht und damit irritiert. Und der ISB hat sich jetzt Folgendes überlegt: Da der Begriff Cost Method nicht mehr in den IFRS vorkommt und nicht definiert ist, wird er einfach in dieser Textziffer ersetzt durch Ad Cost, also durch Anschaffungskosten. Und damit ist das, was damit gesagt ist, ist auch damit, dass genau das schon immer gemeint ist, die Irritation wegen des vielen Begriffs beseitigt. Also Cost Method wird ersetzt durch Ad Cost. Gut, also auch hier die Frage, ob jemand aus der Runde mit diesem Vorschlag Bauchschmerzen hat. Okay, auch hier keine Einwände, keine Vorbehalte. Ja, dann scheint sich das, was prophezeit wurde, jetzt auch zu bestätigen. Also auch hier sind es allesamt Themen, Vorschläge, die scheinbar oder tatsächlich keine Probleme machen, also wirklich nicht brisant sind. Und insofern gibt es, um es kurz und knackig zusammenzufassen, zu allen Vorschlägen keinerlei Anmerkungen oder Vorbehalte. Ja, damit sind wir einmal durch die kurzen
Ja,
Änderungsvorschläge durch.
Große, ich wollte nur eine kurze Anmerkung machen, wenn es ginge.
Ja,
Ich
bitte.
habe auch versucht, die Hand zu heben. Ich finde das kein negatives Zeichen, dass wir da so wenig zu sagen haben. Denn in der Vergangenheit gab es Annual Improvements, die, wenn man mal ins Due Process Handbook guckt, eigentlich zumindest mal diskutabel waren hinsichtlich der Qualifizierung für diese Sammeländerung. Ja, von daher finde ich es eigentlich verwunderlich und fast schon positives Zeichen, dass wir relativ wenig dazu zu sagen haben, weil dann scheint es ja den Zweck zu erfüllen, dass man hier so, ich sag mal, redaktionelle Versehen, die aber ein bisschen über ein Editorial Change hinausgehen oder eben offenkundige Konflikte, die auch so nie beabsichtigt waren, zu lösen. Also von daher ist das jetzt, glaube ich, weder mangelndes Interesse am Thema, auch wenn es der Sven noch nicht auswendig gelernt hat, ist die Idee, noch andere, also, finde ich das negativ, sondern ich finde es fast auch irgendwie positiv, dass der ISB genau das gemacht hat, was diese Annual Improvements sollen. Also von daher wundert es mich nicht, und es ist fast positiv zu werden, dass es hier so ruhig ist.
Gut, gibt es noch Gedanken, vielleicht Ähnliches so im Sinne eines Fazits, einer. Okay, dann würde ich mal meinerseits, ich sag mal, so kurz zusammenfassen und dann Sven zurück an dich geben. Also, wir haben jetzt alle Änderungen einmal durchgesprochen. Wir haben festgestellt, also es gibt keinerlei Hinweise. Und das Fazit, so wie eben formuliert, also in der Tat positiv, quasi eine Bestätigung. dass wir einverstanden sind, dass der ISB hier tatsächlich nur redaktionelle Änderungen vornimmt, was im Sinne der AIP ist. Und insofern würde ich das als ausdrückliche Zustimmung sehen. Ja, Sven, dann bin ich der Meinung, dass wir das Thema damit abschließend besprochen haben. Vielleicht noch die kleine Frage, die wir jetzt noch klären müssten. Wollen wir, dass wir das Ganze dann auch formell in Form einer Rückmeldung, sprich Stellungnahme, machen? Das wäre natürlich dann sicherlich nochmal ein Beschluss wert.
Ja, also ich denke, das sollten wir in gewohnter Tradition auf jeden Fall machen, auch wenn die Rückmeldung wahrscheinlich recht schlank ist an der Stelle. Ich würde das aber auf jeden Fall machen. Ich hatte ja schon beim letzten Mal berichtet, dass es auch bei EFAG so ein bisschen Diskussionen darüber gab, ob und in welcher Form man sich noch mit allen einzelnen ISB-Projekten beschäftigen kann und ob dann gegebenenfalls das AIP eins der wäre, was diesen Gedanken zum Opfer fällt. Und da hatten wir uns eigentlich schon auch dagegen ausgesprochen, dass es eigentlich ein bisschen schade ist, wenn man sich dann so gar nicht äußert. Schon allein deshalb würde ich diese Botschaft gerne senden, dass wir uns das natürlich angeschaut haben und dann eben gegebenenfalls zufrieden sind mit den Vorschlägen. Ja, und dann kann das halt auch eine relativ schlanke Rückmeldung sein, aber ich würde auf jeden Fall was abschicken wollen.